bevor wir wieder zurückkommen zu Römer Kapitel 9. Es ist klar, dass über diesen Text, den wir heute haben, dass viele Predigten könnten darüber gepredigt werden. Wir wollen ein bisschen die Bühne machen, sozusagen, für Römer Kapitel 9. Weil wenn wir Römer 8 nicht verstehen und Gottes Plan der Rettung, der sich uns hier vorstellt, dann werden wir auch nicht Römer 9 mit seiner Berufung und seiner Erwählung verstehen. Das ist also nur ein kurzes Überblick über den Text, um ein bisschen Licht auf das zu werfen nochmal, aber es ist trotzdem eine wunderbare Passage, das zu lesen. Es war eine große Ermutigung für mich, diesen Text nochmal anzuschauen und nochmal zu lesen, weil er so ermutigend und erbauend für uns als Gläubige, als Nachfolger Gottes ist. Deswegen schauen wir heute Morgen Römer Kapitel 8, Vers 18 bis 39, also bis zum Ende des Kapitels an. Hört jetzt das Wort des einzigen lebendigen und wahren Gottes. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheiten an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechtet worden. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Gottes Wort. Warum ist Römer 8 so stark, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir darauf schauen? Ist es nur, weil Theologen und Pastoren haben schon versucht, irgendwie in die Tiefen vorzudringen von dieser Passage, von diesem Abschnitt? Ist es, weil die reformierte Theologie so stark darauf auf Römer 8 aufbaut? Ist es, weil wir die Worte wie Prädestination und Rechtfertigung so sehr lieben? Trotz der starken theologischen Sprache, die Römer 8 sozusagen hat, wurde es für Laien geschrieben. Für dich, für die ganze Kirche. Denk dran, Paul schreibt diesen Brief an die Römer, weil er hofft, dass er auf eine Missionsreise nach Spanien geht und er möchte sowohl die Juden als auch die Römer erinnern daran, warum sie diese Einheit in Christus haben. Das ist nicht Paulus' Doktorarbeit. Er möchte nicht irgendwas schreiben, um irgendwie einen Abschluss zu bekommen. Nein, Paulus möchte Brüder und Schwestern wie dich und mich erinnern, dass wir vereint sind in der Hoffnung, im Glauben, in der Hoffnung, die wir haben auf Jesus Christus. Er möchte Hoffnung in Christen wachsen lassen über diese Einheit in Christus. Eine Einheit, die nicht zerbrochen oder erschüttert werden kann durch irgendwas in dieser Welt, in dieser Schöpfung. Und deswegen schauen wir uns an die Herrlichkeit Gottes, die offenbart wird in Vers 18 bis 25. Wir können in dieser Passage so viel Vertrauen auf den Herrn trotz dem Leiden finden. Wir finden die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Es ist eine Voraussicht auf das, was kommt in bald oder in zur richtigen Zeit. Deswegen schreibt Paulus in Vers 18 in der Vorausschau auf diese Hoffnung: Ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, die nicht sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das basiert auf den letzten Versen in Römer 8, wo wir gelesen haben davon, dass wir adoptiert sind als Söhne, als Miterben von Christus. Wenn du ein Sohn Gottes bist, wenn du Miterbe Christi bist, dann sind all die Leiden, die du vielleicht ertragen musst, sind dann nichts. Das ist nichts im Vergleich dessen, welche Herrlichkeit an uns offenbart werden soll. Du hast eine Christusähnliche Herrlichkeit bekommen. Und das ist nicht vergleichbar mit allem, was du in deinem Leben vielleicht ertragen könntest. Und er macht diesen Punkt macht er nicht nur hier, sondern durch die ganze Schrift hindurch. In 2. Korinther 4, Vers 17, als einer, der das Leiden schon auch selbst erlebt hat, da sagt er: Denn das schnell vorübergehende Leichte unser Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Oder Philipper 3, Vers 10 bis 11. Paulus sagt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Brüder und Schwestern, das Leiden ist ein Teil des Lebens als Christen. Und zur selben Zeit ist das Leiden, das wir vielleicht hier erleben als Christen, ist wird blass im Vergleich zu dem, was wir als Söhne Gottes erleben können, als das Erbe, das wir bekommen. Und deswegen warten wir mit Vertrauen, mit einem sehnlichen Harren auf die Offenbarung, die sich vollfüllt. Vielleicht viele von euch, die eben beim Militär sind, die kennen ein Leben von einer Sehnsucht. Euer Ehepartner ist weit weg, egal ob es jetzt Training ist oder irgendwie weiterführende Schule oder ein Deployment. Militärfamilien sind oft getrennt für eine lange Zeitperiode. Wenn der Ehepartner wartet, dass ihr Mann oder ihre Frau zurückkommt, dann gibt es dieses sehnsüchtige Harren, dass der, den sie lieben, dass der zurückkommt, dass sie ihre Geliebten wiedersehen möchten. Oder wenn ihr euren Sohn oder eure Tochter wegschickt an die Universität, dann sehnt ihr euch danach, dass das Semester vorbei ist und sie wieder nach Hause kommen. Oder wenn ihr auf eine längere Reise geht, dann sehnt ihr euch danach, dass eure Geliebten wiederkommen. Es ist dieses sehnsüchtige Harren darauf, dass man die man liebt, wiedersehen kann. Und auf dieselbe Art und Weise wartet die ganze Schöpfung darauf, dass dieser Friede einmal wiederkommt. Im Römer 5 sagt Paulus, dass durch den ersten Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und die Sünde, der Tod, dadurch auf die ganze Welt sich ausgestreckt hat. Und seitdem ist die Schöpfung nicht mehr so, wie sie geschaffen wurde und wie Gott sie sich gedacht hat. Ihr kennt es. Es gibt Dornen und Disteln, ihr müsst hart arbeiten, ihr werdet gestresst, ihr schwitzt. All das war nicht Gottes ursprünglicher Plan. Die ganze Schöpfung wartet auf die Wiederherstellung. Aber Paulus zeigt hier, dass Gott ja sogar die ganze Schöpfung von dieser Last befreien wird, von dieser Gebundenheit, sagt er in Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit den Geburtswehen liegt bis jetzt. Die Zukunft der Natur und von den Menschen sind miteinander verbunden. Als der Mensch in Sünde und Tod gefallen ist, da ist auch die Natur korrupt geworden, zerstört worden. Wenn aber der Mensch dann in die Herrlichkeit zurückkommt und Christus wieder in die Schöpfung kommt, dann wird es göttlich wiederhergestellt werden. Das ist die Hoffnung, die wir haben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das, worauf wir warten, wonach wir uns sehnen, das fühlt ihr tief in eurer Herzen, in eurer Seele, dass wir auf die Wiederkunft von Christi warten. Und wir haben eine Hoffnung darauf und eine Erwartung dessen, dass er kommt und dass die Herrlichkeit Gottes in Fülle offenbart wird. Noch einmal. Der Heilige Geist, der Geist, der in euch ist, wenn ihr Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft und Verstand liebt, gibt euch ein bisschen einen Vorgeschmack dafür. Er wird euch alles geben, aber trotzdem haben wir immer noch mit Sünde und mit dem Tod zu kämpfen. Wir sind nicht frei komplett von der, John MacArthur sagt, wir werden nicht ganz frei sein von der Kraft der Sünde, solange wir noch in unserem Körper leben. Aber der Herr hat uns einen kompletten Sieg gegeben über die Herrschaft und die Knechtschaft der Sünde. Der Heilige Geist, der verändert unser Leben, das Leben der Bediener, der Gläubigen. Es gibt diese Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Wir stöhnen mit der ganzen Schöpfung mit. Wir können wir mit im Psalm 38 mit David stöhnen oder schreien sozusagen. Herr, vor dir ist all mein Begehren, mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen doch, das ist nicht mit mir. Oder so wie Paulus in Römer 7 sagt, ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Oder wie Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 4, denn wir freilich, die wir in der Hütte sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wir wissen, dass die Sünde nicht normal ist. Wir wissen, dass das Leiden nicht normal ist. Aber solange wir noch in diesem Zelt unseres Leibes sind, sozusagen, obwohl der Heilige Geist in uns lebt und obwohl wir befreit sind von der Sünde, hoffen wir doch, dass wir 100% von ihr frei werden. Die Sünde zerstört uns. Aber Jesus Christus setzt uns frei von ihrer zerstörerischen Natur. Wie können wir dann Hoffnung haben, wenn wir leiden müssen in diesem Leben als Christ? Wie können wir dann Hoffnung haben? Die ganz klassische Antwort für den Sonntagsschule ist Jesus Christus. Der Heidelberger Katechismus sagt, was ist dein einziges Hoffen im Leben und im Sterben? Es ist, dass ich mir nicht selbst gehöre, sondern dass ich mit Leib und Seele mit Jesus Christus vereint bin. Er allein ist meine Hoffnung, die ich habe, um befreit zu werden aus dieser Knechtschaft. Viele von euch kennen bestimmt diese moderne Lied von In Christ Alone. In Christus allein. In Christus ist meine Hoffnung gefunden. Er ist mein Licht, meine Stärke, mein Lied. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. In all dem Leiden. Inmitten von Verfolgung. Es kommt von Christus allein. Ein Leiden, das hofft, basiert auf der, was Jesus Christus für uns getan hat. Warum? Weil er das menschliche Fleisch angenommen hat. Er hat alles, worauf er ein Recht hatte, hat er beiseite gelegt und wurde Mensch. Der König der Könige, der Herr der Herren, wurde nicht in diese Welt geboren, wie ein König geboren werden sollte, sondern er wurde als in einer Krippe geboren und in schlechten Umständen. Er hat perfekt trotzdem gelebt, Gott gehorcht in Perfektion, aber er hat gelitten wegen unserer Sünde, hat den Zorn Gottes getragen wegen unserer Sünde. Wegen seinem Tod, seinem Begrabenwerden und seiner Auferstehung sind wir frei. Wir haben diese Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart werden wird. Und wir haben eine sichere Hoffnung darauf. Zweitens schauen wir jetzt in Vers 26 bis 30 auf die Herrlichkeit von Gottes Erlösungsplan. Nochmal, dieser ganze Abschnitt ist wirklich sehr robust, sehr voll von Theologie und praktischem Leben. Die meisten allein in Vers 29 nehmen sie auseinander und schreiben mehrere Seiten über jeden Abschnitt, jeden kleinen Teil davon. Aber Paulus sagt hier, dass wir den Heiligen Geist haben als ein Siegel davon und dass wir als Söhne Gottes adoptiert sind. Also all diese wunderbaren Sachen, die wir hier sagen, Berufung, Gerechtigkeit, Glorifikation, die bedeuten alle gar nichts, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben. Wenn wir unter der Last leiden, die das Leben auf uns hat, wenn es uns hinunterbringt, dann ist der Heilige Geist unser Fürsteher, unser Advokat, unser also Rechtshilfe. Er hilft uns in unseren Schwächen. Aber nicht nur das, er tritt auch für uns ein. Wenn wir uns so fühlen, als ob unsere Gebete nicht richtig sind, als ob wir nicht so beten können wie ein Puritaner, unsere Gebete so dumm sich anhören, dann nimmt der Heilige Geist unsere Gebete und verändert sie so, dass sie ein Wohlgeruch sind für Gott. Wenn wir uns mit Gottes Geist eins machen, wenn wir wenn wir auf ihn bauen, dann nimmt er unsere Gebete, damit sie mit seinem Gebet übereinstimmen. Eine der schwierigsten Zeilen, die wir im Vaterunser haben, ist: Dein Wille soll geschehen. Weil sehr oft ist das, was wir wollen, nicht das, was Gott will. Und da gibt es einen Konflikt. Und doch ist nichts mehr beruhigend, als dass wir auf Gottes Willen uns ausruhen. Wenn wir unseren Willen in Übereinstimmung bringen mit Gottes Willen, mit seinem Plan der Erlösung, dann machen wir uns eins mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, dann machen wir uns eins mit dem guten Vater, der alles weiß, was wir brauchen. Wie können wir wissen, dass das wahr ist? Woher sollen wir wissen, dass das wahr ist? Und die Antwort ist in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Brüder und Schwestern, warum würdest du nicht entsprechend Gottes Willen beten wollen? Gott lässt alle Dinge zusammenwirken zu seinem Ziel, zu seinem Plan. Und die Schrift sagt uns, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Nehmt Josef als sein Beispiel. Josefs ganzes Leben. Ein Bruder von 11. Früh in seinem Leben wurde in einen Brunnen geworfen und wie tot zurückgelassen sozusagen. Dann haben sie ihn verkauft. Dann wurde er unschuldig verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Und dann wurde er über alle anderen erhoben. Er ist einen Schritt nur unter Pharao. Und was ist seine Reaktion auf dieses Leiden, das er sein ganzes Leben lang hindurch erleiden musste? Er sagt in Genesis 50, Vers 20, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Was für ein schöner Vers in der Heiligen Schrift. Gottes Plan ist es, Gutes zu bringen für die, die ihn lieben. Sehen wir das nicht auch in dem Leben von Jesus, als das Wort Gottes sagte, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, denn er hat ihn leiden lassen. Und doch ist Jesus freiwillig ans Kreuz gegangen. In Jesaja 53, Vers 10 steht es. Es war der Wille Gottes, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Sehen wir nicht hier die Adoption, die Sohnschaft? Er möchte viele Söhne haben und sie in die Herrlichkeit bringen. Selbst wenn die bösen Menschen versucht haben, Jesus zu zerstören, dann war es doch Teil von Gottes Plan. Apostelgeschichte 2 in Vers 23 sagt das der Petrus. Diesen Jesus, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Wenn Gott den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung von Christus wollte zu deiner Rettung, will er dann nicht auch Gutes bringen können und wollen für sein Volk, für die, die in Christus Jesus sind, für die, die den Geist Christi haben. Natürlich will er es und er wird es auch tun, Brüder und Schwestern. Selbst wenn wir alle Formen von Verfolgung und Leiden erleben, dann haben wir doch Vertrauen auf Gott, unser Vater, unser Gott, der voll Gunst ist, voll Güte ist, der voll Liebe ist, dass er alle Dinge tun wird für unser Gutes. Schätzt diese Liebe des Vaters wert, die er für euch hat. Die Größe dieser Liebe, die Gott ausgedrückt, hat Gott ausgedrückt in seinem Erlösungsplan für sein Volk. Die Heiligkeit Gottes wird in Vers 29 und 30 doch ganz klar gezeigt. Erstens starten wir mit Gottes Vorherwissen. Es gab viel Debatten über dieses Wort des zuvor erkennen. Was bedeutet es, jemand vorher zu erkennen oder zu wissen, etwas zu wissen? In der Sprache der Bibel, das ist so ein bisschen verloren für uns, aber in der Sprache der Bibel ist zu kennen bedeutet zu lieben. Woher wissen wir das? Aus Genesis 4 zum Beispiel. Da heißt es, und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Dieses Wort kennen wird im ganzen Alten Testament benutzt, um für die intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Gottes Vorherkenntnis, sein Vorherwissen, ist es seine Liebe, die er vorher hat für die ganze Welt, für sein Volk. Sogar Jesus benutzt diese Sprache in Johannes Kapitel 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Jesus weiß nicht nur, wer der Vater ist, Jesus Christus ist Gott. Er sagt nicht irgendwie so ein bisschen was darüber, dass er sich selbst versteht oder kennt, sondern er sagt etwas über die Liebe, die in der Dreieinigkeit herrscht, die Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und genauso liebt uns Gott von aller Ewigkeit her, und das hebräische Zuhörerschaft, die würde genau verstanden haben, dass sie wissen, das Kennen lieben bedeutet. Warum ist es wichtig? Weil Gott dich erkannt hat, geliebt hat vor Grundlegung der Welt und wollte, dass du in das Bild seines Sohnes verändert werden wirst, seines einzigen geliebten Sohnes. Warum? Damit wir ein Erbe empfangen können, das Jesus Christus erkauft hat an unserer Stelle. Dann kommen wir zu dem, was William Perkins die goldene Kette der Erlösung genannt hat. Egal, ob du es in Englisch oder Deutsch hörst, alle diese Worte sind in der Vergangenheitsform geschrieben. Das sind Handlungen, die vollendet sind, die in der Vergangenheit passiert sind. Was ist zuerst passiert? Du wurdest zuvor erkannt, auserwählt von Gott. Es gab keine Entscheidung, die du getroffen hast, sondern Gott in seiner Liebe hat einen Sünder auserwählt, um ihm seine intime und erlösende Liebe zu zeigen und sie zu retten. Und dann wurdest du berufen durch den Heiligen Geist. Da geht es um diesen inneren Ruf, wo der Heilige Geist in unseren Herzen und Gedanken arbeitet, dass wir die Wahrheit des Evangeliums annehmen können. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, ohne den Heiligen Geist können wir nicht mal das Königreich sehen. Oder auch in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist Torheit für ihn. Denn der kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird. du wurdest berufen von dem Geist Gottes, der dich in das Bild Gottes, in das Bild seines Sohnes verwandelt. Nicht nur das, du wurdest auch gerechtfertigt, Vergangenheitsform. Viele von uns sind immer noch in Sünden gefangen. Wir übertreten Gottes Gesetz und wir sollen trotzdem dann uns daran erinnern, dass wir schon gerechtfertigt sind. Selbst wenn du es nicht fühlst, selbst wenn du dich meilenweit von Gott entfernt fühlst, dann bist du trotzdem schon von deiner Position her gerechtfertigt in Gott. Der kurze Katechismus sagt, dass die Rechtfertigung eine Handlung von Gott ist, wie er in seiner freien Gnade all unsere Sünden vergibt und uns akzeptiert als gerecht in seiner Sicht, nur wegen der Gerechtigkeit von Christus, die in uns, auf uns übertragen wird und nur durch Gnade allein bekommen wird. Wir werden als gerecht erklärt in der Sicht Gottes. Wir bringen nichts mit, was uns irgendwie, wir bringen nur Sünde mit, die es notwendig macht, dass wir erlöst werden von Gott. Aber Christus hat an uns gewirkt. Und jetzt fühlst du dich am Schluss dann auch noch verherrlicht? Ich fühle mich oft nicht so. Ich bin krank, ich bin schwach, ich handle als Sünder. Aber in unserer Position, unsere Stellung ist, dass wir verherrlicht sind in Christus. Zur selben Zeit können wir das natürlich nicht voll realisieren, bis wir bei Christus im Himmel sind, was uns zu unserem dritten Punkt bringt, die Herrlichkeit von Gottes ewiger Liebe. Durch das ganze Leben von Jesus hindurch gibt er uns viele, viele Gleichnisse. Und mein Lieblingsgleichnis ist in Johannes Kapitel 10, wo er davon redet, dass er unser guter Hirte ist. Vers 27 bis 30 sagt er dort: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Christus weiß, wer seine Schafe sind. Er liebt seine Schafe. Er ist für seine Schafe gestorben. Und er versichert uns, dass egal, was die Leiden und die Verfolgung auch sein mögen, die wir erleiden müssen, niemand in der ganzen Schöpfung, im Himmel, oben oder unten, kann uns aus der Hand von Gott rauben, weil Jesus Gott ist. Durch den ganzen Brief von Paulus hier hindurch hat uns Paulus immer so ein paar kleine Goldnuggets gegeben, von Wahrheit und von Anwendung. Warum ist die Vorherbestimmung oder die Berufung oder die Gerechtfertigung oder die Verherrlichung, warum tut es etwas in dem Leben von Christen? Warum ist es wichtig? Ich glaube, es ist, weil wir wirklich leiden. Aber in Christus werden diese Leiden alle nur Schritte auf dem Weg zur Herrlichkeit. In Römer 5, Vers 3 sagt Paulus: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, die Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir kommen an diesen letzten Teil des Abschnittes des Textes und Paulus fragt uns einige rhetorische Fragen, die sollen nicht wirklich beantwortet werden, aber wir könnten sie einfach beantworten. Was sollen wir denn aus diesem allen schließen? Als Kinder Gottes sind wir adoptiert in die Familie von Gott. Wir sind Miterben mit Christus. Wir haben den Heiligen Geist bekommen als eine Garantie von unserer Rettung. Unsere Gebete werden durch den Heiligen Geist genommen und zu Gott geschickt. Und obwohl wir Sünder durch die Natur sind, haben wir in dem Glauben eine Hoffnung für all das, was Christus an uns getan hat. Ihr seht, Christus ist zu Rechten des Vaters in einer Position der Herrschaft. Das schreibt Paulus, das schreibt ja der Psalmist im Psalm 110. Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deinen Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das sowohl das Alte als auch das Neue Testament bringen das immer wieder zu uns. Wer soll uns trennen von der Liebe Gottes? Im Vers 35 ist dort wirklich so ein bisschen der Höhepunkt von vielen Dingen, was uns von Gott trennen könnte. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Ist es wirklich die Angst vor Verfolgung oder echte Verfolgung? Ist es Hungersnot, dass wir kein Essen haben oder dass wir nackt sind, dass wir nichts haben, Blöße? Oder was ist mit der Gefahr oder der Sicherheit des Todes? Der Tod selbst. Kann irgendwas davon uns von Gottes Liebe trennen? Nein. Nein, die Antwort ist nein. Nichts davon kann uns je von Gott trennen. Paulus sagt, ich bin sicher. Er hat Vertrauen, er hat Sicherheit darin, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, was ihr leiden werdet oder gerade tut, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, egal ob es hoch oder tief ist, oder die Höhen oder Tiefen, nichts in der ganzen Schöpfung wird uns je scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus ist sich absolut sicher und überzeugt davon. Und wir sollten auch sicher darin sein und darauf vertrauen, weil Gottes Wort es verheißt und es, weil es weiß. Noch einmal, ich werde erinnert von in Christus ist mein ganzer Halt. Nichts kann mich je aus seiner Hand rauben. Ich kann den Text nicht auswendig. Lasst uns damit jetzt zu ihm gehen im Gebet. Herr, wen haben wir außer dich in diesem Leben? Vater, wir kommen als dein Volk. Manche von uns kommen in deine Gegenwart heute Morgen mit Freude und Zufriedenheit. Und als ein Leib freuen wir uns mit denen, die sich freuen. Ja, es gibt andere, die in dein Heiligtum kommen, die beladen sind mit Sünde, beladen mit Leiden, beladen mit Schmerzen, die vielleicht nicht einmal gemessen werden können oder wo wir gar nicht davon wissen, wie schwer sie wiegen. Vater, als dein Leib leiden wir mit ihnen mit. Aber damit, Herr, werden wir auch daran erinnert, wegen dem, was Christus getan hat, an unserer Stelle, dass alle Formen des Leidens und der Verfolgung, dass nichts damit verglichen werden kann mit der Liebe Gottes, die auf uns ist. Bitte erinnere uns an diese wunderbare Wahrheit, dass wir aushalten werden bis zum Ende. Dass unsere Sünden weggewaschen sind durch das kostbare Blut von Jesus Christus, der geschlagen wurde. Lasst uns immer unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf dich setzen, Herr, der für immer ist. In Christus Namen. Amen.